Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Es geht um Gerechtigkeit und Erinnerung. 10 Jahre nach dem rassistischen Attentat im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Unser erstes Thema. Dann reden wir über Frankreichs Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15. Müssen junge Menschen vor dem digitalen Suchtpotenzial geschützt werden? Der Arzt und Schriftsteller Jakob Heind findet klare Worte.
Also zum Beispiel TikTok ist ja so ähnlich wie Kokain.
Will sagen, Social-Media-Plattformen wie TikTok können schnell und schwerst abhängig machen. Ausgehend vom Kurs Frankreichs hören wir die Argumente eines Verbotskritikers aus Deutschland. Außerdem geht's in dieser Stunde um die Neuausrichtung des Zentrums Fluchtvertreibung und Versöhnung unter seinem neuen Direktor. Wir schauen auf aktuelle Filmstarts dieser Kinowoche und werfen einen ersten Blick ins frisch sanierte Kölner Opernhaus. Heute vor 10 Jahren im Olympia-Einkaufszentrum in der Münchner Vorstadt erschoss ein 18 Jahre alter Rechtsradikaler 9 migrantische Menschen und verletzte 30 weitere. Lange haben Politik und Polizei darüber debattiert, ob ein politisches Motiv der Hauptgrund für das Verbrechen war. Heute gab es eine große Gedenkfeier der Überlebenden und Hinterbliebenen des Attentats mit bewegenden Reden am Tatort.
Ich stehe heute hier, um an Giuliano, Can, Selçuk, Sevda, Roberto, Hüseyin, Amela, Diamant und Sabina zu erinnern. An die 9 jungen Menschen, die an diesem Tag ihr Leben verloren haben. Menschen, deren einziges Vergehen war, so auszusehen wie ich.
Unsere Liebe zu den 9 Engeln hat kein Verfallsdatum. Wir sind nicht mehr die trauernde Opfer, die man am Jahrestag bemitleidet. Wir sind Klägerinnen und Kläger geworden. Wir sind die unnachgiebigen Stimmen, die diesen Stadt an seine Pflichten erinnern.
Wer wird der Nächste sein? In welche Straße? In welchem Restaurant? In welche Schule?
Worte, die wir viele längst überwunden glaubten, finden wieder Applaus. Und ich frage mich, wie es sich für dich anfühlen würde, das zu sehen. Ob du glauben könntest, dass 10 Jahre nach deinem Tod noch immer darüber diskutiert wird, wer dazugehört und wer nicht. Dass auch du für manche wahrscheinlich nicht in das Bild dieser Gesellschaft gepasst hättest oder Stadtbild.
Ausschnitte aus Reden von Hüseyin Baydi, der das Münchner Attentat vor 10 Jahren überlebt hat. Außerdem die hinterbliebenen Mütter Sibel Leyla und Yasemin Kilic und die hinterbliebene Schwester Margarete Saberger. Für Fazit war unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone bei der heutigen Gedenkveranstaltung. Tobi, das hört sich sehr bewegend an. Wie lässt sich beschreiben, wie es den Angehörigen heute geht? Also das klang sehr entschieden und politisiert.
Ja, man sieht manchen trotzdem wirklich an, wie kaputt sie diese Trauer gemacht hat. Wie sie auch den Menschen auch physisch auszehrt teilweise. Also ich hatte die Gelegenheit, letzte Woche mal ausführlich mit den Eltern des damals 15 Jahre alten Selçuk zu sprechen, Yasemin und Engin Kilic. Und die haben mir gesagt, jedes Jahr müssen sie sich irgendwie neu entscheiden. Bleiben sie zum Gedenken hier in München oder fahren sie in die Türkei, weil sie das hier kaum aushalten. In der Türkei liegt ihr Sohn begraben. Da fahren sie dieses Jahr dann erst morgen hin, um seiner zu gedenken. Erst morgen einfach auch, weil sie als Teil dieser hinterbliebenen Initiative, die sich mittlerweile gebildet hat, die wollen diese politische Botschaft und auch den Druck, wir haben es gerade gehört, hier in München aufrechterhalten. Sie fordern nochmal einen Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag, weil sie vor allem wissen wollen, wie konnte dieser Anschlag so lange als unpolitisch bewertet werden von der bayerischen Polizei und von der Staatsregierung.
Damals herrschte einen Abend lang eine Art Ausgangssperre in München. Wie hat die Stadt diesen Abend vor 10 Jahren in Erinnerung?
Ja, das hat mich auch total perplex gemacht damals. Also ich persönlich war damals gar nicht in der Stadt, sondern weit weg auf einem Geburtstag, hatte dann aber plötzlich 20 Nachrichten auf dem Handy, ob es mir gut gehen würde. Und so ging es fast jedem hier in München. Man muss sich das vorstellen. An dem Abend hatte die Polizei 4000 Notrufe gekriegt. Das kriegt die normalerweise in 4 Tagen. Und die meisten wollten Anschläge im ganzen Stadtgebiet melden. Ja, mit Toten, teils Geiselnahmen. Alles hat sich dann entpuppt als sogenannte Phantomtatorte, also Tatorte, die gar keine waren. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass erstmal die Leute auf Ämtern, in Kitas, in Restaurants die Nacht verbracht haben, um einfach nicht auf die Straße gehen zu müssen. Es war wie ausgestorben, kein ÖPNV mehr, nichts. Ich habe mit einem Kommunikationswissenschaftler der Polizeihochschule in Münster geredet, um mal zu verstehen, wie es eigentlich dazu kam. Und der sagt, letztlich sei das wirklich eine Massenpanik gewesen, gespeist aus einerseits den medialen Schlagzeilen der vielen islamistischen Anschläge davor, also Nizza, Brüssel, Bataclan in Paris, gespeist auch aus den vielen unvollständigen Nachrichten über die ja damals noch relativ neuen Messenger, WhatsApp und Co., die ja zum ersten Mal so richtig, also zu so einer fatalen Entfaltung kamen. Ja, es wurde viel unkommentiert, gestreamt, verlinkt und so weiter. Vor allem dann die schon sehr martialisch aussehenden Einsätze der Polizei an diesen jeweiligen Nicht-Tatorten. Das hat dann wieder zu neuen Missverständnissen geführt und so weiter. Letztlich hat die Polizei deutschlandweit draus gelernt, ab da Social Media flächendeckend schnell, gezielt und viel offensiver einzusetzen als davor. Das Ganze war für diese Polizeikommunikation tatsächlich so eine Art Katalysationsmoment.
Der Täter, der sich am Ende ja auch selbst erschossen hatte, der war während seiner Taten mit rassistischen Parolen durch das Olympia-Einkaufszentrum gerannt. Warum hat die Polizei diesen Anschlag dennoch erstmal als unpolitischen Amoklauf eingestuft?
Ja, das wüsste man heute auch gern. Also klar, es gab bei dem Täter diese beiden Motivlagen, die so parallel verlaufen. Er hatte schon in der Kindheit psychische Probleme. Er wurde 3 Schuljahre lang gemobbt, war in der Psychiatrie. Aber es gab eben auch sehr schnell Recherchen von Medien, die Fragen aufgeworfen haben. Was war mit den rassistischen Schriften, die man bei ihm auf dem Computer gefunden hatte? Was war mit seinen positiven Bezügen zur AfD? Was war mit den Sympathien für den Nationalsozialismus, die auf seinen Psychiatrieaufenthalten geäußert hat? Was war mit der Tatsache, dass der 22. Juli 2016 ausgerechnet der 5. Jahrestag der rechtsradikalen Terrortaten von Oslo und Utøya in Norwegen war? Und das hat dann zu kritischen Nachfragen einzelner Politiker im Landtag und im Münchner Stadtrat geführt. Und dann hat die Stadt 3 Gutachten von Sozialwissenschaftlern in Auftrag gegeben. Die kamen alle zum Schluss, das rechtsradikale Motiv steht eindeutig im Vordergrund, vor allem, weil der Täter ja nicht etwa zu seinen damaligen Mobbern oder in seine frühere Schule oder sowas gegangen ist, um sich irgendwie konkret zu rächen, sondern sich einfach gezielt im sehr migrantisch besuchten Olympia-Einkaufszentrum irgendwelche Jugendlichen rausgesucht hat, die für ihn dann irgendwie türkisch oder albanisch ausgesehen haben, die eben seinem Feindbild entsprochen haben. Und das hat dann dazu geführt, dass letztlich auch 3 Jahre später die Staatsregierung das nachträglich zu einer rechten Gewaltkriminalität eingeordnet hat. Und das Fatale an diesen ersten Ermittlungen war aber, dass bis heute ganz viele Leute auch in München von einem Amoklauf sprechen. Also diese politische Dimension, die dringt nicht mehr so richtig durch.
Auch Bundespräsident Steinmeier war heute bei dem Gedenkakt. Hat er die richtigen Worte gefunden für diesen langwierigen Prozess der Bewertung und dann eben auch der Neueinstufung?
Also ich fand, so richtig kritisch mit den Ermittlungen war er nicht. Er hat nur gewürdigt, dass das wohl für einige und vor allem für die Hinterbliebenen, Zitat, allzu lange gedauert habe. Er hat klargemacht, es sei Aufgabe dieser Gesellschaft, sich dem Hass entgegenzustellen. Das sei man den Opfern quasi schuldig. Wir hören mal kurz rein in die Rede.
Wir alle ehren sie am besten, wenn wir daran arbeiten und dafür wirken, dass Deutschland unsere gemeinsame Heimat bleibt und immer mehr wird.
Ja, was ich dann doch bemerkenswert fand, war eigentlich sein erster Satz. Da hat Steinmeier diese Tat als rechtsterroristischen Anschlag benannt. Und das gesteht ja nicht nur ein, dass die Gewalt von rechts kam, sondern auch, dass sie eine terroristische Dimension besessen hat. Also nämlich ein Signal, das ausstrahlt an Menschen, die migrantisch gelesen werden, so, ihr sollt euch nicht sicher fühlen. Und das trifft definitiv die Erfahrungen der Hinterbliebenen. Yasemin Kilic, die Mutter des ermordeten Seldschuk, die hat mir gesagt, also es steht ja immer wieder in der Zeitung, München sei die sicherste Großstadt, aber für sie würde das halt nicht gelten. Ihr Sohn sei mitten in München ermordet worden. Insofern hat Steinmeier zumindest in seiner Bewertung die, wie ich finde, treffenden Worte gefunden.
10 Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum in München. Unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone war beim heutigen Gedenkakt. Danke für die Eindrücke.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Frankreich hat als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 beschlossen, berichtet Caroline Düller.
Präsident Emmanuel Macron reagierte prompt. Ausgerechnet über Social Media. Auf X postete Macron einen Zusammenschnitt von Schockvideos, in dem etwa junge Frauen ihre extreme Magersucht inszenieren. Aus seiner Sicht hat das Gesetz vor allem ein Ziel: die potenziellen Gefahren sozialer Netzwerke für Jugendliche einzudämmen.
Voilà, le Parlement vient de voter l'interdiction des réseaux sociaux.
Das Parlament hat das Verbot von Social Media für Jugendliche unter 15 beschlossen. Es ist ein wichtiger Fortschritt. Frankreich ebnet in Europa den Weg, um unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen. Und wir machen weiter.
Pour la protection de nos enfants, de nos adolescents. On continue.
Ab dem 1. September heißt es ausgelockt, und zwar für alle Kinder und Jugendlichen unter 15. Laut dem Gesetz dürfen sie dann keine Social-Media-Accounts mehr anlegen. Plattformen wie YouTube oder WhatsApp dürfen weiter genutzt werden, um Videos zu schauen oder private Nachrichten zu verschicken. Der Teil von YouTube und WhatsApp, der einem sozialen Netzwerk gleichkommt, also Kanäle zum Teilen von Inhalten oder Kommentarfunktionen, fallen aber unter das Verbot. Bestehende Konten würden überprüft, sagt Laure Miller von der Präsidentenpartei Renaissance, die das Gesetz maßgeblich vorangetrieben hat. Die Plattformen haben bis Ende des Jahres Zeit, um Konten, die bereits bestehen und zu Jugendlichen unter 15 gehören, sozusagen einzufangen. Kritiker bezeichnen das Gesetz als vage und sehen darin vor allem Symbolpolitik. Denn wie die Altersbeschränkung in Frankreich durchgesetzt werden soll, ist unklar. Für die Regulierung sehr großer Plattformen ist nämlich die Europäische Kommission zuständig. So schreibt es das EU-Gesetz über digitale Dienste vor. Bedeutet, Frankreich habe keine Möglichkeit, die Plattformen zu irgendetwas zu verpflichten, das über dieses EU-Gesetz hinausgeht, betont Jessica Galissaire. Sie arbeitet für die Denkfabrik Interface und forscht dort zu den Themen digitale Öffentlichkeit und Plattformregulierung. Alles, was Frankreich tun könnte, wenn die Plattformen sich nicht an die französischen Gesetze halten, ist entweder die EU-Kommission darüber in Kenntnis zu setzen oder den Mitgliedstaat, in dem die Plattformen ihren Sitz haben. Die Jugendschutzbestimmungen sind auf europäischer Ebene aber schon im Gesetz über digitale Dienste geregelt, weshalb Frankreich die Plattformen zu nichts verpflichten kann, das darüber hinausgeht. Deshalb enthält das französische Gesetz auch keine Vorschriften, wie das Alter der User konkret geprüft werden soll und durch wen. Ideen dafür gäbe es, sagen Regierungsvertreter. Etwa die App France Identité, in der Franzosen ihre offiziellen Dokumente wie Ausweis oder Führerschein speichern können. Auch eine EU-weite App zur Altersprüfung wird gerade entwickelt. Aus Sicht von Wissenschaftlerin Jessica Galissaire könnte das französische Gesetz ein falsches Gefühl von Sicherheit schaffen. Ich finde, das kann sehr gefährlich sein. In dem Sinne, dass Eltern sich sagen könnten, ah super, mein Kind unter 15 hat jetzt eh keinen Zugang mehr zu Social Media, kann also ein Handy haben. Oder dass Eltern glauben, weniger wachsam sein zu können, weil sie ihre Kinder in Sicherheit wählen. Viele Politiker beglückwünschen sich für ein Gesetz, das a. nichts ändern wird und b. gefährlich sein könnte. Ob das Gesetz tatsächlich zum 1. September in Kraft treten kann, wird sich zeigen. Die Sozialisten und auch die linksradikale Partei LFI haben angekündigt, den Verfassungsrat anzurufen. Denn sie sehen durch das pauschale Social-Media-Verbot auch individuelle Grundrechte bedroht.
Frankreich geht also voran mit seinem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15. Allerdings soll es einige Ausnahmen geben, zum Beispiel bei digitalen Projekten mit Bildungszwecken. Auch YouTube und WhatsApp sind nicht komplett tabu. Aber wie schmal ist der Grat zwischen Schutz und Kontrolle? Das wollen wir vertiefen im Gespräch mit dem Journalisten Sebastian Meineck vom Portal netzpolitik.org. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die vorhandenen Social-Media-Konten der unter 15-Jährigen sollen in Frankreich nach und nach bis Januar nächsten Jahres geschlossen werden, schon ab dem 1. September. Also dann, wenn da die Sommerferien vorbei sind, dürfen für Jugendliche keine neuen Konten mehr ohne Alterskontrolle eröffnet werden. Ist das ein guter Schritt?
Nein, ich halte das sehr düsteren Tag für junge Menschen in Frankreich. Ich halte Social Media für eine Scheinlösung, die jungen Menschen bei den allerlei Gefahren, die es im Netz gibt, leider gar nicht weiterhelfen.
Warum?
Soziale Medien sind vielfältige Räume. Das sind Räume für Gemeinschaft, für politische Teilhabe, auch für Information und Aufklärung. UNICEF, also das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat mal soziale Medien als Lebensader bezeichnet. Gerade auch für marginalisierte und vulnerable junge Menschen, die vielleicht nicht im direkten Umfeld Anschluss und Gemeinschaft finden. Ja, und das fällt halt weg, wenn man soziale Medien als Räume pauschal verbietet. Und dann gibt es natürlich noch die Kehrseite, wenn ich kurz darf. Ne? Mhm. Wir haben ja auch eine Reihe von Gefahren, die natürlich auch Menschen wie Herr Macron vor Augen hatten, wenn sie sich für solche Verbote aussprechen. Und das reicht von Cybermobbing über verstörende Inhalte bis hin zu so Funktionen wie suchtfördernde Mechanismen, die nicht nur junge Menschen verstören können. Und da ist nun das Problem, naja, das beschränkt sich halt nicht auf soziale Medien. Also wer solche Dinge sucht aus irgendwelchen Gründen, findet die auch mit einem solchen Verbot. Das heißt, es ist zu viel und zu wenig zugleich, was so ein Verbot anrichten kann.
Wir haben vorher den O-Ton gehört von Jakob Hein, Arzt und Schriftsteller. TikTok ist so ähnlich wie Kokain, sagt er. Wenn man dem folgt, also jetzt auch aus medizinischer Sicht, Psychologen sagen das, viele Studien gibt es dazu, Altersbeschränkungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die gibt es ja eben auch auf anderen Ebenen. Also sie dürfen nicht nach Mitternacht allein auf die Straße oder bestimmte Filme gucken. Warum könnte man das nicht, sollte man das nicht am Beispiel Internet auch dafür Regelungen finden?
Ich glaube, gerade bei diesem Vergleich mit Substanzen wie Alkohol und Kokain, da spricht in dem Fall nicht der Wissenschaftler, sondern vielleicht der Schriftsteller. Solche Vergleiche lösen bei mir einen Beißreflex aus. Also erst einmal, es gibt einen Unterschied zwischen substanzgebundener Sucht und Verhaltenssucht. Da kann man dann neurologisch argumentieren. Aber der Vergleich mit sozialen Medien funktioniert schon gar nicht. Drogen sind eine Substanz, ganz klarer Fall. Man schluckt das, es wirkt, es ist schlecht für den Körper. Soziale Medien sind aber sehr vielfältige Räume. Es gibt in diesen Räumen Dinge, die sind problematisch, beispielsweise diese personalisierten Feeds, die eine Sogwirkung erzeugen, dass man das Handy gar nicht mehr weglegen möchte. Und es gibt Dinge in diesen Räumen, die sind harmlos, gut, ein bisschen zu langweilig. Beispielsweise die Möglichkeit, jemanden zu fragen, ey, hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Und das über einen Kamm zu scheren, das wird wirklich nicht dem gerecht, was junge Menschen dort auch jeden Tag finden.
Ja, nicht über einen Kamm scheren. Wie könnte man es dann differenzieren?
Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten, junge Menschen im Netz besser zu schützen. Genauer gesagt 56. Die Zahl klingt ungewöhnlich präzise, aber das ist tatsächlich die Zahl von Empfehlungen, die jüngst ein interdisziplinäres Gremium aus deutschen Expertinnen vorgelegt hat. Also sie haben 56 konkrete Vorschläge hingelegt. Was kann man machen, damit es jungen Menschen in der digitalen Welt besser geht? Und der Clou ist, dass nur 2 von diesen Vorschlägen Social-Media-Verbot plus Alterskontrollen sind. Also das, was wir gerade diskutieren, das, was jetzt Frankreich auf den Weg gebracht hat und was ich beides für sehr gefährlich halte. Ja, und was ist mit den 54 anderen Sachen? Ja. Also eine ganz wichtige Gruppe an Vorschlägen dreht sich um sichereres Design von Plattformen. Also manipulatives Design, suchtfördernde Mechanismen, das Entschärfen bis hin zu verbieten, je nachdem, wie schädlich das ist, Meldewege verbessern, Tools für elterliche Kontrolle einrichten, dass es erstens möglich und zweitens einfach ist, für Aufsichtspersonen zu kontrollieren, das kann mein Kind schon im Netz machen, das ist die Bildschirmzeit, diese Menschen können Kontakt aufbauen und so weiter. Diese Maßnahmen sind sehr greifbar und sehr praktisch und wir haben dafür schon eine Rechtsgrundlage in Europa, das Gesetz über digitale Dienste, den DSA. So, und dann gibt es noch die zweite wichtige Gruppe und das kreist um menschliche Fürsorge. Ja, also große Überraschung, keine Verbote oder Technologien, sondern Menschen, die Menschen helfen. In Form von Aufklärung, Beratung, Prävention, die Vorschläge der deutschen Expertinnen, die beginnen schon ab der Schwangerschaft und das geht über die Kita bis hin zu Schulen. Das haben Fachleute empfohlen. Ne? Das kostet Geld, klar, und Personal, das ist schwierig. Aber ich finde, hier muss sich Politik auch die Frage gefallen lassen, wie viel ist euch das Wohl von Kindern wirklich wert? Und diese Frage bleibt eine Fußnote, wenn alle über Verbote und Kontrollen sprechen.
Wie könnte denn, wenn wir jetzt nochmal auf das schauen, was Frankreich beschlossen hat, so eine Alterskontrolle überhaupt umgesetzt werden?
Es gibt da verschiedene Technologien, die sind auch jetzt schon im Einsatz. Die EU-Kommission hat ganz jung auch den Prototypen vorgelegt für eine Alterskontroll-App. Die basiert auf Dokumenten. Da soll man einfach gesagt seinen Ausweis scannen und dann kann die App nur das Alterssignal weitergeben. Also beispielsweise einer Plattform wie TikTok sagen, jawohl, diese Person ist über 16 oder über 18. Das soll einigermaßen datensparsam funktionieren. Und trotzdem halte ich das für extrem gefährlich. Alterskontrollen sind erst ein Kontrollapparat. Sie sollen Menschen in verschiedene Gruppen unterteilen. Und es fängt schon damit an, dass solche Apps auf Ausweispapieren basieren, die einige Herausforderungen bringen. Nicht alle Menschen haben Ausweispapiere, nicht alle Menschen haben Handys, auf denen so eine App laufen könnte, also die aktuell genug sind, die ein entsprechendes Betriebssystem haben, Android und iOS werden unterstützt. Es ist schon mal eine gewisse Hürde. Aber dann die große Gefahr besteht darin, dass wir eine Infrastruktur bauen, die theoretisch noch viel mehr könnte. Denn ob so eine App nun nur ein kleines Alterssignal weitergibt oder gleich meinen kompletten Namen, das ist technologisch gesehen nur ein Update entfernt. Und dann bräuchte man noch eine Regierung, die sagt, ach, da schaffen wir mal die Rechtsgrundlage für. Wir finden das eigentlich viel besser, wenn wir sowas haben wie Ausweiskontrollen und Klarnamenpflicht im Netz. Und wir wissen, autoritäre Kräfte werden immer stärker, Begehrlichkeiten sind vorhanden, es ist kein komplett absurdes Szenario. Und nun rutschen wir rein in ein Netz, das nicht mehr freie Kommunikation möglich macht und für eine Demokratie sehr düster wäre. Und vor dieser Missbrauchsgefahr waren nicht nur Journalisten wie ich, sondern auch der Deutsche Ethikrat hat ausdrücklich vor der Missbrauchsgefahr von solchen Alterskontrollsystemen gewarnt.
Wie meinen Sie, wird das denn jetzt weitergehen? Australien ist ja auch schon Vorreiter in Sachen Social-Media-Verbot, Frankreich jetzt für Europa und die EU möchte ja ein Social-Media-Plus-Verbot, also noch viel weitergehende Einschränkungen. Wo geht das hin in Europa?
So wie das aktuell aussieht, steht der Kurs auf Alterskontrollen für alle. Ohne ein offenes Ohr für immer lauter werdende Warnungen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ich finde es ziemlich besorgniserregend. Wir werden wahrscheinlich im September eine konkrete Ankündigung hören. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte dem Vernehmen nach ihre jährliche Rede zur Lage der Union nutzen für eine Ankündigung in Bezug auf Jugendschutz. Und die Grundlage soll der Abschlussbericht sein von den Co-Vorsitzenden eines ExpertInnen-Gremiums der EU. Mhm. Den konnte man inzwischen lesen und da steht sehr klar drin, jawohl, Alterskontrollen, nicht nur für soziale Medien, sondern weit darüber hinaus. Das betrifft laut Bericht auch ausdrücklich App-Marktplätze, Chatbots, Videoplattformen. Also wir reden inzwischen praktisch von jedem Dienst im Netz, der für Minderjährige potenziell kritisch werden könnte. Und die Altersgrenze soll 13 sein. Also auf uns zu rollt dieser Kontrollapparat, von dem ich gerade gesprochen hatte, der die große Gefahr birgt, durch ganz kleine Updates zu einem Apparat für Massenüberwachung zu werden.
Sebastian Meineck vom Portal netzpolitik.org über das jetzt in Frankreich beschlossene Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 und wie das alles weitergeht. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Meineck.
Danke für die Einladung.
Fazit.
Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin ist von Anfang an ein politischer Drahtseilakt. Gilt es doch, die Anliegen der vertriebenen Verbände und die Interessen Polens und Tschechiens gleichermaßen zu berücksichtigen. Mit der Neubesetzung der Direktorenstelle flammten die Konflikte wieder auf. Im Frühjahr scheiterten die vertriebenen Verbände mit ihrem Plan, jemanden aus ihren Reihen zum Direktor wählen zu lassen. Seit dem 1. Juni leitet nun Roland Borchers die Stiftung. Claudia van Laak hat sich vom neuen Direktor durch das Haus führen lassen.
Der Fotograf Heinrich Völkel besucht den schlesischen Geburtsort seines Vaters. Die polnische Foto- und Videokünstlerin Carolina Gembera ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, der zuvor Deutschen gehörte. Ostgebiete, Westgebiete, eine deutsch-polnische Spurensuche, lautet der Titel der derzeitigen Sonderausstellung.
Aus deutscher Perspektive denkt man sich das oft als rein deutsche Geschichte, dass die deutsche Geschichte dort zu Ende gegangen ist, aber dass da auch neue Menschen angekommen sind, die sich dort niedergelassen haben und dieses Land sich jetzt angeeignet haben, also schon vor langem angeeignet haben, das ist für Deutsche gar nicht so bekannt.
Roland Borchers war noch nicht im Amt, als diese Sonderausstellung konzipiert und eröffnet wurde. Doch für den polnisch sprechenden Osteuropa-Historiker steht sie prototypisch für den Auftrag der Stiftung. Das Schicksal der 14 Millionen Deutschen darstellen, die zum Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben wurden. Aber nie isoliert, nie ohne Polen und Tschechien.
Wir stellen uns das immer so vor, dass wir gemeinsam auf diese Geschichte schauen. Man muss ja nicht immer derselben Meinung in jedem Punkt sein, aber man kann sich es gemeinsam anschauen.
Im Erdgeschoss des vor 5 Jahren eröffneten Hauses unweit des Potsdamer Platzes befinden sich Wechselausstellungen. Der erste Stock zeigt Flucht und Vertreibung im europäischen und internationalen Kontext. Oben dann der Zweite Weltkrieg, Flucht und Vertreibung der Deutschen, beginnend mit den Verbrechen des NS-Regimes.
Wenn man sich vertiefend für Flucht und Vertreibung der Deutschen interessiert, dann will man nicht unbedingt zuerst durch die deutschen Verbrechen geführt werden. Ich verstehe, dass man das kritisiert, aber das kann man nicht ändern. Das ist genau auch erinnerungskulturell in Deutschland tief verankert. Wir können nicht über Flucht und Vertreibung reden, ohne vorweg über die deutschen Verbrechen gesprochen zu haben.
Das ist Konsens. Kritik an diesem Teil der Ausstellung gibt es trotzdem. Dass das Schicksal der Deutschen ganz oben im Haus behandelt wird, statt sofort am Eingang. Dass der Raum grau und steril wirkt, die Architektur Empathie vermissen lässt. Ja, sagt Direktor Borchers, das wollen wir ändern. Mehr mit Farbe arbeiten, wichtige Fotos größer präsentieren. Der 45-Jährige zeigt in eine Vitrine, in der Bilder vom Treck über das zugefrorene Haff aus dem Januar 1945 zu sehen sind. Ins Eis eingebrochene Pferde, vollgepackte Leiterwagen.
Diese Bilderserie finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir die zeigen. Ich finde, sie müsste, das wäre einer meiner Vorschläge für eine Überarbeitung der Ausstellung, dass man es ein bisschen präsenter zeigt. Das ist ein bisschen kleiner Bildschirm, der so ein bisschen versteckt wirkt. Ich fände es wichtig, wenn man das vielleicht größer zeigt.
An diesem Mittwoch hat das Bundeskabinett eine Novelle des Stiftungsgesetzes beschlossen. Nicht mehr der Staatsminister für Kultur, das Bundesinnenministerium ist künftig zuständig. Der Stiftungszweck wird ergänzt. Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung sei wachzuhalten, insbesondere die der Deutschen. Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen soll zusätzlich in den Stiftungsrat einziehen. All dies dürfte nach der Sommerpause im Bundestag kontrovers diskutiert werden. Der Bund der Vertriebenen begrüßt die neue Schwerpunktsetzung.
Flucht, Vertreibung und Eingliederung der deutschen Heimatvertriebenen dürfen nicht als bloße Folgewirkung des Zweiten Weltkriegs oder durch eine Überlagerung mit modernen Kontexten marginalisiert und damit unsichtbar gemacht werden.
Kritik an der Novelle kommt vom Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Er spricht von einem erinnerungspolitischen Paradigmenwechsel und befürchtet, damit die Versöhnung mit Polen und Tschechien zu gefährden. Stiftungsdirektor Roland Borchers will sich nicht explizit dazu äußern. Nur so viel.
Es gibt ein Interesse der Politik daran, was hier passiert. Und ehrlich gesagt freut mich das. Ich finde, es kann mir eigentlich nichts Besseres passieren, als dass die Politik sich dafür auch interessiert, was diese Einrichtung macht. Aber ich stehe jetzt nicht unter Druck, dass ich dieses oder jenes ändern muss. Ich bin im Gespräch mit den Vertretern im Stiftungsrat, auch mit dem Bund der Vertriebenen und finde das ehrlich gesagt ein sehr konstruktives Verhältnis. Und man kann eigentlich mit den Verbänden sehr gut zusammenarbeiten.
Den neuen Direktor treiben gerade andere Dinge um. Es sei ein Unding, sagt er, dass es für pädagogisches Personal in seinem Haus keine Dauerstellen gäbe. Und dann sind da noch die schlechten Besucherzahlen. Trotz freien Eintritts besuchen jährlich nur 55.000 Menschen das Haus. Roland Borchers hat sich vorgenommen, das zu ändern.
Claudia van Laak über das Zentrum Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Berlin unter neuer Direktion.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Gestern hatte die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur der Biennale in Venedig die Mittel in Höhe von 2 Millionen Euro gestrichen. Grund ist, dass Russland zum ersten Mal seit dem Angriff auf die Ukraine wieder dabei ist und nicht die demokratischen Werte wie Vielfalt und Meinungsfreiheit achtet. Jetzt will die Biennale gegen den Stopp der EU-Förderung vorgehen. Das geht aus einer Mitteilung der Stiftung hervor.
Darin heißt es, die EU-Subventionen seien dafür gedacht gewesen, die Aktivitäten der Filmsparte, wie beispielsweise das Biennale College, das sich der Förderung von Nachwuchstalenten widmet, mitzufinanzieren. Das seien Aktivitäten, die mit der Teilnahme Russlands an der Biennale gar nichts zu tun hätten. Die Kürzung der Mittel habe zudem keine erheblichen Auswirkungen auf das Gesamtbudget oder auf laufende Aktivitäten, so die Biennale-Stiftung.
Aus Italien, Anna Giordano. Die Biennale in Venedig zählt zu den wichtigsten internationalen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und geht noch bis November. Die Stadt Bayreuth verdankt dem Komponisten Richard Wagner die Festspiele und damit internationale Bekanntheit. Doch es gibt eine dunkle Seite, nämlich Wagners Antisemitismus. An den Schildern der Richard-Wagner-Straße wird deshalb künftig darauf aufmerksam gemacht. Wörtlich ist dort zu lesen: umstrittene Persönlichkeit aufgrund seiner antisemitischen Haltung. Ebenso wurde dieser Hinweis an den Straßenschildern angebracht, die an Wagners Witwe Cosima erinnern. Auch sie positionierte sich klar judenfeindlich und verfolgte eine antisemitische Besetzungspolitik bei den Festspielen. Der Stadtrat hatte die entsprechenden Ergänzungsschilder beschlossen. Die Bayreuther Festspiele feiern dieses Jahr 150. Jubiläum. In Südkorea tagt in diesen Tagen das UNESCO-Welterbe-Komitee. Und eine Entscheidung ist, dass die antike Stadt Tyros im Süden des Libanon auf die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufgenommen wird. Die antike Stätte gehört schon seit 1984 zum UNESCO-Welterbe. Sie ist gefährdet, weil Israel Ende Mai die libanesische Küste und dabei auch die Küstenstadt angegriffen hatte. Tyros zählt zu den wichtigsten Fundorten phönizischer und römischer Überreste im Libanon. Erhalten sind auch archäologische Zeugnisse aus byzantinischer und mittelalterlicher Zeit, darunter ein großer Triumphbogen, eine monumentale Nekropole und ein antikes Hippodrom. Der Synchronsprecher Joachim Kerzel ist tot. Wie seine Agentur heute mitteilte, starb er bereits vorgestern im Alter von 84 Jahren. Kerzel lieh Schauspielern wie Anthony Hopkins, Jack Nicholson oder Dustin Hoffman seine Stimme. 2003 erhielt er den Deutschen Preis für Synchron für den Film About Schmidt, in dem er Jack Nicholson sprach. Als Hörbuchinterpret wirkte er unter anderem in dem von Ken Follett verfassten Bestseller Die Säulen der Erde mit. Dafür wurde Kerzel 2008 mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet.
Fazit Film.
Auch wenn Christopher Nolans Blockbuster Die Odyssee noch immer das Top-Thema ist, wenn es ums Kino geht, wollen wir vorausschauen auf Neustarts, die an diesem Donnerstag ins Kino kommen. Welcher Film lohnt den Besuch, welcher nicht? Anke Lewicke hat schon mal eine Vorauswahl getroffen. Die Bestseller-Verfilmung H wie Habicht und den neuen Film des Mexikaners Michel Franco. Dreams, gefährliches Verlangen. Hallo Anke.
Hallo Britta.
Michel Franco wird gern zu den großen Festivals eingeladen. Cannes ist er Stammgast. Sein neuer Film Dreams, gefährliches Verlangen, der wird als provokanter Erotik-Thriller angekündigt. Vielleicht sowas wie Basic Instinct, ich weiß nicht. Auf was für eine Spannung, auf was für einen Thrill setzt dieser mexikanische Regisseur?
Also im Original heißt der Film tatsächlich nur Dreams und der Untertitel Gefährliches Verlangen, der kommt wirklich vom deutschen Verleiher. Der hat etwas sehr Reißerisches und ich finde, er trifft auch nicht ganz zu, weil ich würde eher sagen, es ist ein Gesellschaftsdrama. Man könnte vielleicht auch noch Erotikdrama sagen. Und es ist nicht das erste Mal, dass Michel Franco von unüberwindbaren Klassenverhältnissen erzählt. Also der Film fängt an in der Wüste, wir nehmen ein Laster wahr, hören Stimmen, lasst uns raus. Und eine dieser Stimmen gehört dem jungen Fernando, Balletttänzer. Er will von Mexiko in die USA. Also es ist ein dokumentarischer, fast realistischer Anfang. Und dann wird der Film aber zu einer Versuchsanordnung über Klasse, Macht und Körper, hat auch dementsprechend die unterkühlten Farben. Fernando flüchtet zu seiner Freundin nach San Francisco. Das ist Jennifer, gespielt von Jessica Chastain, viel älter als er, sehr wohlhabend. Sie kümmert sich immer um soziale Kunstprojekte, hat ihn in Mexiko kennen und lieben gelernt und jetzt will er mit ihr zusammenleben, liegt nackt bei ihrem Bett, bringt Leben in ihre sehr unpersönliche Wohnung und es gibt dann den ersten Sex nach dem Wiedersehen und man merkt einfach, dass es eine große Vertrautheit der Körper gibt. Aber was ist jenseits des Bettes? Passt er in ihr Leben? Was sagen ihre Eltern dazu? Und es gibt dann eine sehr denkwürdige Begegnung zwischen Jennifer und ihrem Vater.
Und wohnt er bei dir?
Das ist nichts.
Du weißt, ich will, dass du glücklich bist. Vielleicht eine Beziehung hast und möglicherweise ein paar Kinder.
Ich kann keine Kinder bekommen. Ich hab's versucht. Das weißt
du. Ja, ich weiß, aber darüber wollte ich nicht mit dir reden.
Worüber denn dann? Worüber willst du mit mir reden?
Ich freue mich darüber, dass du Immigranten hilfst. Ich meine, ich bin voll und ganz dafür, aber es gibt Grenzen, verstehst du?
Es ist ein interessantes Konzept, sich mit Erotik und Klassenunterschieden zu beschäftigen in so einem Film. Aber geht das Konzept auf? Was bedeutet das denn für die Liebesszenen?
Also es wird schon sehr viel über die Körper erzählt und natürlich ist Fernando das Objekt der Begierde. Und dann stellt sich Jennifer auch immer so in der Fantasie einmal so Rollensexspiele vor, die schon was von SM haben, wo immer die Machtposition auch ändert, wo sie sich mal entzieht, dann wieder er. Und es gibt aber natürlich noch die andere Ebene. Er ist ja Balletttänzer, er drückt sich also auch mit seinem Körper nochmal anders aus. Und sie hingegen, da muss man sagen, ist Michel Franco wirklich ein präziser, effektiver Erzähler, wirkt wie in ihrem Körper verloren, scheint ihn nur noch beim Sex zu spüren. Man sieht sie dann so einsam auf ihren Stöckelschuhen im Foyer eines Konzerthauses oder bei Ausstellungen. Also es ist auf alle Fälle Körperkino. Und dann gibt es auch noch mal eine Sexszene nach einer Trennung. Die ist nur noch auf Lust aus. Die ist in einem Treppenhaus gefilmt, in einem Shot. Und sie beiden leben da noch mal das Verlangen aus. Aber was kommt danach? Und dann wird der Film wirklich noch mal zu einer antiken Tragödie, alles ist voraussehbar und also vorherbestimmt, nicht die Handlung. Und Jennifer wird dann wirklich zur Rachegöttin ihrer eigenen Klasse.
Wow. Dreams, gefährliches Verlangen von Michel Franco, ab Donnerstag neu in den Kinos. Und das gilt auch für H wie Habicht. Dieser Film basiert auf dem gleichnamigen autobiografisch geprägten Bestseller von Helen MacDonald aus Großbritannien. Und knapp 10 Jahre, nachdem dieses Buch rauskam, gibt es jetzt also eine britische Kinoadaption von Philippa Lowthorpe. Es geht um eine besondere Form der Trauerbewältigung mit Hilfe eines Habichts. Wie geht das denn? Wie wird das in Szene gesetzt?
Ja, also es geht eben um Helen, die eine junge Dozentin in Cambridge ist und ihr geliebter Vater stirbt plötzlich und auch ihr Leben hält dadurch an. Und sie hat das letzte Mal mit ihrem Vater telefoniert, um ihm von 2 Habichten zu erzählen, die sie hat am Himmel kreisen sehen. Und dann setzt sie sich in den Kopf, ein Habicht eben zu erziehen und herzurichten, anzurichten. Und das ist wohl unter Falknern, das erfahren wir dann, mit die Königsdisziplin. Und sie kauft sich dann eben einen Habicht und wird von dem Verkäufer auch direkt in das Wesen des Habichts eingewiesen.
Na geht doch. Sehen Sie, kennen Sie das Wundermittel für einen braven Habicht? Mord. Beruhigt sie sofort. Lassen Sie sie so schnell wie möglich jagen und viel schlagen.
Ja, und über das Abrichten vergisst Helen dann ihre Trauer. Und sie lebt eigentlich nur noch mit diesem Habicht zusammen. Das sind ganz tolle dokumentarische Aufnahmen. Einmal eben auf der Jagd, wenn er dann das erste Kaninchen reißt. Da ist kein Computer mit dran. Aber noch besser finde ich, der ist so in ihrem Alltag dabei. Der geht mit ihr in die Uni und alles. Bei Spaziergängen durch Cambridge. Also der wird wirklich zum emotionalen Anker. Also das finde ich schon ganz spannend erzählt.
Und trägt dieser Habicht den Film? Also sehen wir der Trauerbewältigung bei der Arbeit zu?
Ja, ich glaube, es heißt ja immer, für Trauer sollte man sich Zeit lassen. Vielleicht lässt sich der Film manchmal zu sehr Zeit. Also irgendwann ist der Habicht auch auserzählt. Und dann gibt es immer noch konventionelle Rückblenden so zur Vater-Tochter-Beziehung. Da muss ich aber sagen, die beiden, Brandon Fraser und Claire Foy, die wir ja alle aus The Crown als junge Queen Elizabeth kennen, die machen die Sache schon gut. Und er ist Fotograf und man sieht dann auch immer seine Fotografien. Er hat alle Brücken über die Themse fotografiert. Die eröffnen dann auch noch mal so einen Blick. Im Buch gab es vielleicht noch mehr naturwissenschaftliche Bezüge. Das ist natürlich dann im Film auch ein bisschen schwierig, das alles so in Bild zu veranschaulichen. Aber trotzdem spürt man irgendwann dadurch, sie sagt immer, sie will die Jagd mit dem Habicht miterleben. Und dadurch lernt sie eben den Tod kennen, dass der auch was Natürliches hat. Und das glaubt man dieser Figur auch. Und das glaubt man auch dieser Schauspielerin. Und dadurch findet eine Annäherung wirklich auch für uns statt mit dieser Figur.
Anke Lewicke über den neuen Kinofilm H wie Habicht, im Original Age is a Hawk. Mich hat er neugierig gemacht. Außerdem startet der Erotik-Thriller Dreams, gefährliches Verlangen. Wir sind vorbereitet. Danke, Anke.
Tschüss.
Nach 14 Jahren Sanierung wird das Kölner Opern-, Tanz- und Theaterpublikum ab Mitte September wieder in die Mitte der Stadt pilgern können, an den Offenbachplatz, dorthin, wo in den 1950er Jahren die Bühnen Köln entstanden sind, nach den Plänen des Architekten Wilhelm Riepan. Sein denkmalgeschütztes Opernhaus wird Mitte September also wieder eröffnet, nach der Komplettsanierung für rund 1,5 Milliarden Euro. Einen ersten Rundgang gab es heute schon und unser NRW-Landeskorrespondent Jonas Panning war dabei.
Der Kölner Stadtkonservator Thomas Werner steht in einem von zwei sogenannten Erfrischungsräumen der Kölner Oper und hält einen Bildband in der Hand. 1955 fand die Grundsteinlegung des Gebäudes statt, erzählt er.
So sah dann die Baustelle aus. Es ist ein Betonbau und das ist dann die Ausführung. Sie sehen hier Schauspielhaus, Opernhaus, Opernterrassen.
Keine zwei Jahre später, 1957, wurde die Oper bereits eröffnet im Beisein des damaligen Bundeskanzlers und früheren Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer. Sie war die neue Mitte in der Stadt und eines der ersten Opernhäuser, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eröffnete. Es ist ein schlichtes Gebäude, dem der Prunk anderer Opernhäuser fehlt. Im Foyer liegen dunkle Steinfliesen, die an einen Bürgersteig erinnern. Viele Wände waren in den 1980er Jahren weiß überstrichen worden. Jetzt haben sie ihre ursprünglichen Farben zurück, so der Stadtkonservator.
Alles, was Sie heute hier an Oberflächen sehen, ist nach Befund. Hier ist nichts irgendwie ästhetisch neu, nehmen wir mal einen Gelbton, sondern das sind die ganzen Rippernfarben und auch die Wandgestaltung. Sie sehen hier diesen gekörnten Feinputz. Auch das war alles weiß und das hat man alles wiederhergestellt.
Und das sei äußerst kompliziert gewesen, berichtet Thomas Werner. Gebaut wurde in den 50er Jahren nach Bauantrag mit wenigen Informationen. Zwar gäbe es noch Aufzeichnungen von damals, aber kaum Hinweise auf die verwendeten Farben.
Das heißt, man musste schon detektivisch auf die Spur gehen. Da sind auch 3-4 Farbschichten mal drüber gelaufen, ne? Klar. Und insofern hatten wir kaum Angaben, was war eigentlich der ursprüngliche Gelbton. Wir hatten vorwiegend fast nur Schwarz-Weiß-Bilder, auf denen können Sie das nicht erkennen.
Der Kölner Stadtkonservator verbindet das mit einem Lob an die Denkmalpflege und örtliche Restauratoren. Sie hätten darauf geachtet, dem Ursprung des Gebäudes möglichst nahe zu kommen. An ihre Grenzen stießen die Fachleute jedoch bei heutigen Vorschriften für den Brandschutz oder die Barrierefreiheit.
Das ist so ein Beispiel, wo ich ja eben gefragt wurde. Ästhetisch sicherlich.
Werner steht vor einem Bodenleitsystem für Menschen mit Sehbehinderung. Eine Spur Nieten, die im hellblauen Teppichboden angebracht ist, soll ihnen den Weg vom Treppenaufgang in den Saal weisen.
Wie soll man es ausdrücken? Sie wissen, was ich meine. Das ist aber eben Barrierefreiheit. Man denkt immer, aber Denkmalschutz arbeitet wie im Museum. Da wird eine Glocke drüber gemacht und dann verändert sich da nichts. Der Denkmalschutz passt sich immer an Möglichkeiten oder an Herausforderungen oder neue Gesetzeslage an.
Im Saal der Kölner Oper wurden die Wände aus persischem Nussbaumholz vor Ort von einem Schreiner aufgearbeitet. Auch die knapp 1400 Sitzplätze sehen aus wie vorher, sagt Thomas Werner. Sie haben neue Polster erhalten und eine versteckte Funktion für die Akustik.
Die haben innen drin einen Kern, der akustische Qualitäten hat, der schluckt. Dämpft den Raum weiter ab. Das sind noch die leichten Verbesserungen. Aber der Raum an sich, so wie eine Kirche auch, hatte immer eine hervorragende Akustik von Anfang an. Das war auch das Spektakuläre, dass man immer sagte, die Kölner Oper hat eine hervorragende Akustik. Das ist eigentlich geblieben und sogar noch verbessert worden.
Wer die Kölner Oper ab September betritt, begibt sich auf eine Zeitreise in die 1950er Jahre. Genau das ist das Anliegen des Kölner Stadtkonservators.
Hier geht es auch darum, nicht irgendetwas Pompöses Neues zu schaffen mit Wow-Effekt, sondern das wiederherzustellen, was es 57 oder für den Wiederaufbau ausgemacht hat. Man hat in der Presse ganz national diese Baustelle beobachtet. Das zeigt einfach, was dieses Gebäude damals als Stellenwert hatte. Und insofern muss man es als Zeitdokument sehen.
Nach der Sanierung ein erster Rundgang durchs Kölner Opernhaus, das Mitte September wieder eröffnet wird. Wer vielleicht heute Abend in der Kneipe Tageszeitungen vom Donnerstag gekauft hat, der kann gleich weiterlesen, was Arno Ozesek in seiner Kulturpresseschau heraushebt.
Es wäre jetzt hilfreich, wenn Sie sich für den Rapper Danger Dan und die Bayreuther Festspiele interessieren, denn das sind die Top-Themen in den Feuilletons und so auch hier bei uns. Unter dem ungelenksinnigen Wortspieltitel »Die keine Anstalt« haben Danger Dan und der Pianist Igor Levit einen Abend im Berliner Columbia-Theater gestaltet. Joachim Henschel berichtet in der Süddeutschen Zeitung, dass das Duo vor dem allseits erwarteten Song »Keine Angst«, wegen dem das ZDF Dan aus der Satire-Sendung »Die Anstalt« ausgeladen hatte, den Song Kunstfreiheit vorgetragen hat, einschließlich der Zeile: Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Dazu der SZ-Autor Henschel: Ausgerechnet ins letzte Wort, Militanz, stimmt der Saal laut bellend ein. Die süße, raffinierte, wissend grinsende Balance zwischen dichterischer Souveränität und Agitation, auf der das Prinzip von Danger Dans Moritatenkunst sonst eigentlich basiert, in dem Moment ist sie plötzlich dahin und alles fühlt sich furchtbar eindeutig an. Das ist auch eines der Probleme rund um das neue Lied, keine Angst, das längst schon wieder zu einem der berühmten Zerfleischungsdiskurse innerhalb der Linken geführt hat und über das auch an diesem Abend unvorstellbar viel geredet werden muss. Joachim Henschel in der SZ. In der Tageszeitung geht Jens Uthoff auf den Vortrag ein, den die Strafverteidigerin Christine Pietschik zwischen den Songs gehalten hat. Pietschik kommt schließlich dazu, in welchem Zusammenhang mögliche Militanz von links gelesen werden muss. Wir reden darüber, wie Menschen reagieren, wenn sie erleben, dass der Staat zwar Gesetze gegen Volksverhetzung, NS-Verherrlichung und rechte Symbole hat, diese aber oft zu spät, zu zögerlich oder gar nicht durchsetzt. Die Frage sei weniger, ob körperliche Angriffe auf Rechtsextremisten Straftaten seien. Sind sie, klar. Sondern die Spannung bestehe darin, dass zum Beispiel Menschen, deren Familiengeschichte vom Nationalsozialismus geprägt ist, wieder erleben müssten, dass Neonazis marschieren, Parteien ihnen den Weg ebnen, Rechtsextremismus salonfähig wird und dass der Staat sie hier nicht schütze. So Jens Uthoff in der Taz. In der Konstantin Nowotny in einem zweiten Artikel zum Columbia-Abend konstatiert: Verschweigen funktioniert nicht mehr. Das ZDF wollte einen Song streichen, daraufhin wurde der zum medialen Mittelpunkt. Sein Verhältnis zum Antifaschismus wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk überdenken müssen. Skeptisch äußert sich dagegen Julian Theilen in der Tageszeitung Die Welt. Danger Dan stützt sich in seiner Musik auf doppeldeutige Texte. Seine Kunst ist kognitiv. Deshalb wirken viele seiner Songs wie studentische Antifa-Textnachrichten in einer Chatgruppe, die zu Klaviermusik verlesen werden. Elektrisierend wirkt das selten. Von Berlin nach Bayreuth. Winifried Wagner begrüßt Adolf Hitler vor dem Festspielhaus zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele 1939, heißt es unter einem großen Foto in der SZ. Helmut Mauroux porträtiert die Festspiele mal kurz von den Anfängen bis heute und resümiert: Sie sind nicht irgendein Klassikfestival, sie sind deutsche Geschichte live, in Glanz und Grauen, idealistischer Vision, niederträchtiger Ideologie und höchster Kunst. In selbiger SZ zitiert Moritz Baumstieger eine Aussage des Dirigenten Christian Thielemann, die teils falsch ist und teils einer spekulativen Reinwaschung gleichkommt. Mit dem Antisemitismus hier ging es erst nach Wagners Tod mit dem Kreis um Ehefrau Cosima und Schwiegersohn Houston Stuart Chamberlain richtig los. Ich will bei Wagner, weil ich ihn so verehre, annehmen, dass er irgendwann gesagt hätte: Kinder, hört jetzt auf mit dem Mist. So Thielemann. Dazu der SZ-Autor Baumstieger. Seine Liebe zur Musik Wagners teilt der große Dirigent Thielemann mit vielen Demokraten. Seine Verdrängung alles anderen erinnert daran, wie fatal aktuell der 1951er Ukas von Wolfgang und Wieland Wagner ist. Schluss jetzt mal mit diesem Antisemitismus. Sonst kein reibungsloser Ablauf. Kann man bitte einmal in Ruhe Musik hören? Unser Eindruck: Der Danger Dan und der Bayreuth-Wagner-Komplex sind als echte deutsche Problemlagen durchaus miteinander verwandt. Ob so oder so, machen Sie es gut. Auf bald.
Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.